So will ich heute Abend einmal Sie auf etwas aufmerksam machen. Wenn Menschen damals, als Jesus über die Erde ging, ihm begegnet sind, da war, so wie der Prophet Jesaja sagte, keine Gestalt noch Schönheit. Wenn Sie heute von den Schlagersängern denken oder von irgendwelchen Leuten, die da super aussehen, es muss die Erscheinung Jesu auf die Menschen keinen besonderen Eindruck gemacht haben. Nicht, dass Sie vorstellen brauchen, dass Jesus besonders hässlich war, aber es war nichts in der Gestalt Jesu, was die Menschen überzeugt hätte. Es ist ja interessant, wie oft das bei uns vom Äußeren bestimmt ist. Dass wir sagen, das ist ein Mensch, der kommt uns sympathisch vor. Wir sehen das immer wieder bei Politikern. Wenn wir sagen, Mensch, der hatte gutes Aussehen, der sieht so freundlich und liebenswürdig aus. Und wir erfahren nie, dass der Erscheinung Jesu auf Menschen in irgendwelcher Weise besonders gewirkt hat. Jesus hat ganz besonders auf diese Ausstrahlung verzichtet. Ich kann mir im Moment nichts denken aus dem Neuen Testament. Und wenn Jesus auf Menschen Eindruck gemacht hat, dann war es immer mit seinem Wort. Und dieses Wort, wenn Jesus gesprochen hat, war es oft erzählend, es war redend, es könnten auch Streitgespräche sein, aber da wird immer erzählt, dass dieses Wort eine ganz ungeheure Macht hat. Und über das will ich heute Abend reden. Wie das Wort von Jesus eine Macht hat. Und das ist ja für uns bis ans Ende des 20. Jahrhunderts bestimmend geblieben, wenn wir heute Abend das Wort von Jesus lesen. Dass wir sagen, wir wollen, dass dieses Wort mächtig ist. In der Apostelgeschichte wird also erzählt, das Wort ward mächtig und breitete sich aus. Das wünschen wir uns an einem Sonntag, dass das Wort, das Bibelwort, mächtig wird, dass es Menschen überzeugt, dass es Menschen verändert und prägt. Und wenn das Wort mächtig wird, dann gestaltet es Menschen, dann ist das wie eine große formende Kraft. Und das Wort kann Menschen völlig neu machen und so verändern. Und jetzt gehen wir einfach einmal entlang und schauen uns ein paar Stellen an, wo das in der Bibel immer wieder drin vorkommt, und wollen nachher uns einige Konsequenzen daraus anschauen. Lukas 4, Vers 23. Da habe ich zuerst einmal das Vers 22, zuerst einmal, dass sie von Jesus überhaupt nichts erwarten. Dass Jesus sogar in seiner Heimatstadt Nazareth im Grund gar nicht ernst genommen wurde. Und da heißt zuerst Vers 22, sie wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde gingen. Heißt in Ihrer Bibel aus um Vers 22, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde gingen. Holdselige Worte. Worte der Erquickung. Von Anmut. Worte, die erfrischen. Worte, die Kraft geben, die aufrichten, heißt das. Dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde gingen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Das steht doch in einem eigentümlichen Gegensatz. Aus dieser Person kommen Worte, die man sich gar nicht vorstellen kann. Der irdische Leib, ganz anders als das, was hörbar wird. Und darum ist es so wichtig, weil doch immer vielleicht bei uns noch im Verborgenen der Gedanke vorherrscht, eigentlich wäre es schön, wir können Jesus sehen. Ich bin überzeugt, es würde Ihnen gar nichts bringen. Das Entscheidende ist das, was Jesus geredet hat. Sie haben nur einen großen Vorteil. Sie können über 2000 Jahre hinweg sehen, was dieses Wort von Jesus in der Geschichte gewirkt hat. Das fasziniert. Was es im Leben von Menschen verändert hat, was dieses Wort an Wirkungen hervorgerufen hat, wie es Leute tätig machte, wie es selbst verkommene Menschen geheilt hat und zum Guten überführt hat. Wie dieses Wort ein, so heißt mal in der Bibel, ein Samen wurde, ein göttlicher Samen in ihrem Leben, der aufging. Und dann standen sie da und haben Jesus abgelehnt, weil sie ihn nach seinem Äußeren beurteilt haben und nicht nach seinem Wort. Und dann kommt Jesus von Nazareth nach Kapernaum. Das ist im gleichen Kapitel, unten im Vers 31. Ich kann immer die kleine Zahl so schlecht lesen. Und da ist, und sie verwunderten sich, Vers 32, seiner Lehre. Jesus hat also nur die Informationen gegeben, wie es mit Gott ist, wie es mit der Welt ist, wie es mit dem Gesetz ist, wie es mit dem Menschen ist, denn er predigte in Vollmacht. Jetzt sind wir auch bei dem Wort, um das es heute Abend geht. Vollmacht. Was ist eigentlich eine Vollmacht? Das heißt, er predigt in der letzten absoluten Autorität. Das kann man ja nicht spielen. Und interessant ist, dass es gerade bei Jesus nicht durch äußere Zeichen unterstrichen war. Sie wissen, wie der Papst sich große Hüte da tut und große Umhänge und feierliche Ornate macht. Wir versuchen manchmal auch, die äußere Autorität herzustellen. Aber das Wort kann ja in ganzer schlichter Weise verkündigt werden. Als die große Erweckung im letzten Jahrhundert in Russland war, da war ein Lord Redstock. Es muss ein kleiner Mann gewesen sein von der Brüderversammlung. Und da hat man gesagt, wenn der da erschien auf den großen Partys, sei das immer ganz schüchtern gewesen, nur in seine Tasche gegriffen, das Testament rausgeholt. Und dann sei die ganze Gesellschaft am Zarenhof wie gebannt gesessen, hätte im Wort von dem Lord Redstock gelauscht. Das ist ein Geheimnis. Er hat Vollmacht gehabt. Und das Geheimnis, wo wir immer wieder haben, Herr, gib doch dieses Geheimnis, dass die, die das Wort austeilen, Vollmacht haben. Schlicht, bescheiden, schüchtern, ohne äußeren Glanz, das Wort so zu sagen, dass es Menschenherzen überwindet. Und da kommt es dann dazu, dass ein Mann mit einem unsauberen Geist besessen laut brüllt gegen Jesus und Jesus spricht nur, fahre aus, und in dem Augenblick weichen diese Mächte. Und die Leute sagen, was ist das für ein Ding? Vers 36. Er gebietet mit Vollmacht und Kraft den unsauberen Geist. In seinem Wort ist die Vollmacht. Und jetzt sind wir am Herzen eines evangelischen Glaubens. Durch das verkündigte Wort hindurch geschieht das. Durch das verkündigte Wort hindurch geschieht das. Durch das verkündigte Wort weichen Teufel und Dämonen. Haben keinen Raum mehr. Und wir wissen, dass die Teufel so mächtig sind, wenn sie ihre ganze Kraft zusammennehmen und sie wollten diesen Teufeln trotzen, sie könnten es nicht, sie würden heute Abend noch zu Schanden werden. Der Einzige, der dieser Macht trotzen kann, ist Jesus in der Vollmacht. Was ist für eine Vollmacht? Es ist die absolute, letzte Gottesmacht. Es gibt dann in dieser Welt nur noch eine Macht. Der ewige Gott und Herr. Ich habe es heute Abend nicht vor, noch einen ganzen Durchgang bei Ihnen zu machen über die großen Aussagen im Alten Bund. Im Alten Bund, in den Psalmen wird immer wieder das gesagt, dass Gott alle letzte Macht hat. Da wird das Wort Vollmacht nicht gebraucht, aber das ist gemein. Gott, der Herr, der ist der, der die Welt in seinen Händen hat. Gott, der Herr, der den Kräften der Natur gebietet. Und diese letzte Kraft Gottes, die ist dem Sohn Jesus offenbar geworden. Und Jesus zeigt die Macht Gottes im Wort, im gepredigten, gesprochenen Wort. Und wenn Gott in der Vollmacht seines Sohnes redet, dann geschehen gewaltige Veränderungen. Ja, man muss immer wieder aufpassen im Neuen Testament, dass man immer sagt, ah, das ist ja bloß geredet. Bei uns Menschen, wir hatten es jetzt in den letzten Monaten irgendwo mal den Predigten, also bei uns ist immer unser Gebabbel und Geschwätz und so, ist immer was Leppriges. Und darum, vom Menschlichen her, haben wir gar keine Erwartung. Und jetzt kommt es natürlich auch schon bei den bibeltreuen Leuten, dass man sagt, Menschenskind, das geht doch gar nicht. Wollt ihr da bloß Leute einladen, Evangelisation machen und sagen, da wird bloß was verkündigt. Die sitzt doch keiner hin und hört das zu. Das hat doch nur einen Wert, wenn da einer in der Vollmacht Gottes predigt. Und dann kann sein, dass einer schüchtern ist, das kann sein wie Ludwig Hofacker, dass einer krank ist, vielleicht sogar körperlich so angeschlagen, dass er kaum reden kann, aber er hat die Vollmacht Gottes. Und er spricht und die Menschen hören. Und wenn sie die Worte angucken, so wie man es bei den Hofacker Predigten tun kann, sagen wir, das ist merkwürdig. Und sie lesen sie und spüren, dass die Kraft, die Vollmacht bis heute anhält. Ohne irgendwelche äußeren Attraktionen. Das ist sogar oft das Kennzeichen. Ohne äußere Attraktionen. Es ist also kein Menschenglanz dabei, es ist nichts Äußeres dabei, sondern das Wort wirkt. Und zwar, wenn dieses Wort gesprochen ist, dann geschieht es. Übrigens, das geht auch schon zurück auf den alten Bund. Dass immer wieder, wenn Gott sein Wort gesprochen hat, wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. So war schon in der Schöpfung der Welt, dass Gott durch sein Reden hindurch die Dinge in Gang setzt. Und wir müssen ein ganz neues Verstehen für dieses Wort Gottes haben, dass in seinem Wort alles zu uns kommt. Eine weitere Stelle, ich glaube, wir schlagen einfach ein bisschen auf, und das ist ja nur ein kleiner Teil der vielen Aussagen, Matthäus 7, Vers 29, am Ende der Bergpredigt. Wir kennen die Bergpredigt gut, wir haben sie auch oft gelesen, und da heißt es, als Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist uns ja immer wieder wichtig. Wir wollen nicht bloß, dass uns einer über Gott Lehren erzählt. Da hat ja jeder Christ ein feines Empfinden. Ich möchte nicht, dass da einer schwätzt über Gott seine Ideen und sagt da, wie er meint und denkt, sondern er soll doch in Vollmacht etwas verkündigen. Ich habe schon vor 14 Tagen gesagt, sage es heute nochmal, ich spürte so deutlich, wie Ihnen das beim Abendmahl so wichtig ist, im Entlasswort. Oder wie man oft sagt, so ein Wort, das hat bei mir so richtig eingeschlagen. Das ist ein Wort, das ist wie ein Anker. Der sitzt fest und da hat man Halt. Und da sucht man einen Zuspruch, dass Gott es durch seinen Geist bekräftigt, nicht wie die Schriftgelehrten, nicht wie die Schwätzer, die unverbindlich machen, sondern das Entscheidende ist ja, dass dieses Wort gilt, absolut, und zwar, das kann ja jeder behaupten, kann ja jeder Sektenhäuptling kommen und uns Theorien erzählen, im Namen Gottes erweist sich die Wahrheit an unserem Gewissen. Und dann wird dieses Wort für uns so, dass es überwältigt und uns überführt. Matthäus 21. Das hat natürlich damals schon zur Zeit Jesu auch die frommen Menschen beschäftigt. Sie standen vor einem Phänomen. Zuerst haben sie gesagt, wer ist denn der Jesus? Dann haben sie seine Person abgelehnt. Aber sie konnten sich dem nicht entziehen, weil die Menschen sagten, aber das Wort Jesu hat eine merkwürdige Kraft. Und dann traten die Hohepriester zu Jesus, das ist im Vers 23, als Jesus aus dem Tempel kam, kommt auch Matthäus und im Lukas-Evangelium, und sprachen aus, was für Vollmacht tust du das? Das war natürlich jetzt ganz klar. Wir sind ja in einer ähnlichen Lage heute, dass wir oft sagen müssen, wenn wir irgendwelche großen Phänomene haben, die uns beschäftigen, ist das Gott? Und wenn es Gott nicht ist, dann ist der Teufel. Das sind die zwei großen Machtzentren der Welt. Gott ist mächtiger als der Teufel, das wissen wir, aber der Teufel hat sehr viel Macht. Wir wissen sogar, dass der Antichrist gottähnliche Wunder tun wird in der letzten Zeit der Verführung. Und wir wissen es ja von allen Zauberpriestern, dass sie unheimliche Wunder machen. Auf Haiti, wo der Voodoo-Kult ist, die machen schreckliche Dinge. Die heilen Schwerstkranke. Aber es ist Zauberzeug in dunklen Mächten. Und das hat damals die Leute beschäftigt und gesagt, sag's uns mal, sie konnten natürlich den Mut nicht aufbringen zu sagen, das, was Jesus tut, kommt vom Teufel. Denn wenn es nicht vom Teufel kommt, dann kommt es ja von Gott. An dieser Stelle muss man sagen, wie ist denn das? Wie kriegt man denn da Klarheit? Denn die Taten und das Wort Jesu führt zur Entscheidung. aus welcher Vollmacht tust du das? Und jetzt hat Jesus, und darum brauchen wir es gar nicht mehr weiter ansehen, diese Frage nicht beantwortet. Er ließ sie stehen. Er hat ihnen mit einer Gegenfrage geantwortet und hat gesagt, ihr müsst euch selber darüber Klarheit geben. Jesus hat vor seiner Kreuzigung gezögert, das zu sagen, was er sagen muss, denn sie hätten ihn sofort wegen Gotteslästerung umbringen müssen. Er wartet bis zum letzten Moment, bis zum Prozess vor dem Hohepriester. Und deshalb Matthäus 12, Vers 22 bis 30, wo diese Frage noch einmal verhandelt wird. Matthäus 12, Vers 22 bis 30. Ich möchte nur, dass Sie diese Stellen der Bibel verstehen und wissen, es geht immer um die Machtfrage. Wie hat Jesus solch eine große Macht, das heißt, im Griechischen ist da gemeint, Exousia meint die Verfügungsgewalt, eine so große Prokura. Wie kann überhaupt ein irdischer Mensch sowas tun? Sehr nachher phänomenal, dass Jesus vor einem Menschen, der tatsächlich tot ist, wie der Lazarus, dessen Körper schon in den Verwesungsprozess übergegangen ist, hinsteht und sagt, komm raus. Wer kann über den Tod gebieten? Jesus kann es. Das ist unser ganzes Wissen. Jesus kann über alle Krankheiten gebieten. Und jetzt, Jesus kann auch über die finsteren Mächte besiegen. Und da haben die Leute gleich gesagt, ja, aber das könnte doch sein, Jesus macht es durch den Beelzebub. Die Juden hatten eine genaue Vorstellung und haben das sich genau wie das mit dem Oberteufel und Unterteufel und Direktorsteufel ist und so weiter. Beelzebub war der Oberste, der Teufel. Und haben gesagt, das ist aber irgendwo hat Jesus, da klingt sich ein in das Gefüge dieser dunklen Mächte. Dass sie auch nie überrascht sind, dass sie sehr viel Dunkles tun können. Ich will das Feld immer gar nicht so arg ansprechen, weil man sich auch nicht zu viel mit diesen dunklen Dingen beschäftigen soll. Neulich war ein sehr guter Artikel in der Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, wer sich damit beschäftigen will. Ich habe das immer bisher nicht richtig ernst genommen, aber es ist doch ganz erschütternd, dass in vielen Formen moderner Musik doch unheimlich viel satanische Teile drin sind. Und dass es natürlich dann auch Auswirkungen hat, wenn junge Leute dies alles bewusst in sich aufsaugen. Das sind ja alles sehr sorgfältig abwägende Leute in der Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Und da weiß man, wie das dunkle Mächte gibt. Und das kennen wir dann auch bei manchen Wundern. Und das kennen wir auch bei Zauberei und bei Heilungssachen und alles Mögliche. Ich möchte Sie auch bitten, dass Sie nichts Unnötiges tun, wenn Sie schwer krank sind, da wird es immer wieder eine Versuchung sein, das wird gläubigen Leuten oft eine Anfechtung, müssen sie überhaupt frei machen. Da werden sie ja überschwemmt von Leuten, die sagen, was sie tun sollen, wenn es rauskommt, dass sie unheilbar krank sind. Und fallen sie nicht auf jedes rein, aber am allerwenigsten auf diese dunklen Dinge. Sie werden ihnen nicht helfen, sondern sie werden sie nur noch an der Seele belasten. Und jetzt auf die Frage, durch was treibt Jesus die bösen Geister aus? Dann hat Jesus gesagt, eins macht der Teufel nie, er schädigt nie sich selber. Also macht der Teufel nie eins. Er macht nie einen Süchtigen trocken. Der Teufel macht nie, dass er Menschen eine reine Fantasie gibt, wo vorher blöde, schreckliche Bilder waren. Der Teufel macht nie, dass er zerstrittene Menschen friedlich macht. Sie können mit dem Teufel die tollsten Dinge machen, etwa gesundheitlicher Art. Aber eins wird er nie machen, er wird nie das Böse aus meinem Leben austreiben. Der Teufel macht sich selber keine Konkurrenz. Und deshalb merken Sie es, in dem Augenblick, wenn ein Mensch, der bisher Böses tat, Gutes tut, da kann es der Teufel nicht gewesen sein. Ganz einfach. Wenn ein Besessener heil wird, dann kann es nicht der Teufel gewesen sein. Und das wissen Sie ja, dass wenn man sich auf den Teufel einlässt, kann es sogar sein, dass mein Lustempfinden größer wird oder sonst was, aber ich werde nie frei vom Bösen. Und deshalb sagt Jesus durch das schwierige Bild, wenn ein Haus mit sich selber uneins wird, der Teufel macht mit sich selber keinen Streit. Wenn eine Heilung geschieht, kommt sie, kann sie nur von Gott kommen. Ja. Also wenn wir es nochmal festhalten, alle Zeugen bestätigen auch nach dem Neuen Testament, das kann sogar jeder Historiker hier merken, das ist in allen Stellen des Neuen Testaments da, Jesus war nicht bloß ein lieber Mensch, wie manche sagen, oder Jesus war nicht bloß ein edler Mensch, und so wie wie ich oft höre, sondern offenkundig hat Jesus ein Wort gehabt in einer letzten Weise, wo selbst die Kritiker, die ihm nicht glaubten, sagten, es ist nicht mehr von Menschen. Es kann höchstens noch eine teuflische Macht sein oder von Gott, und das wollen sie nicht zugeben. Aber niemand hat gesagt, dass Jesus ein großer Mensch war. Es ging weit drüber hinaus. Und wenn wir das so sehen, wie kann jemand in ein starkes Haus gehen und ihm seinen Hausrat rauben, heißt in dem Vers 29, es sei denn, dass er zuvor den starken binde und als dann sein Haus war. So ganz herrliches Wissen, und das möchte ich Ihnen heute nochmal sagen, dass Jesus Sieger ist über alle dunklen Mächte. Ich verstehe das einfach nicht, wie es immer wieder Leute gibt, ich gestehe das nur dem seelisch kranken Menschen zu. Dem gestehen wir alles zu. Dass er sagt, aber ich habe immer noch Angst vor den okkulten Bindungen. Für alle, die ihre Sinne gesund gebrauchen können und Jesus lieb haben, muss es klar sein, dass Jesus alle Macht hat über die finsteren Kräfte. Und es kann gar keine finsteren Kräfte geben, außer die, die Jesus zulässt. Aus welchen Gründen auch immer. Er lässt uns manchmal vielleicht in die Anfechtung geraten. Aber da beten wir, führe uns nicht in Versuchung. Dass wir wissen, es gibt keine unkontrollierten Mächte bei denen, die Jesus gehören. Und da heißt mal, auch so ein schönes Jesuswort, wenn Gott mit seinem Finger die bösen Mächte, bei Gott muss nur der kleine Finger sein, dann müssen die Teufel schon wegspringen. Dann sind die ganzen Finsternismächte wirkungslos. Und ich möchte, dass Sie eine Freude haben an dieser großen Macht Jesu oder Vollmacht Jesu, die er bis heute hat. Wenn wir beten, dürfen wir trauen, dass die große Macht Gottes uns schütze. Und mein tägliches Gebet, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Dass er gar nicht irgendwo in meinem Leben Raum finden kann. Da muss uns der Herr beschützen. Und da ist Jesus stark. Aber nochmal wichtig, dass Sie auch immer wieder das unter Christen sagen, das ist manchmal so eine komische Denkungsart, gibt es da nicht irgendwie Verhaftungen? Und dann sagen Leute immer wieder, ja, das wird nicht durch den Glaube an Jesus frei. Warum wird das nicht durch den Glaube an Jesus frei? Doch. Das ist eine Verheißung, das ist ein Eigentum, durch was denn sonst? Ja, da muss man nochmal eine ganz besondere Zeremonie über sie haben. Nein, muss man nicht. Der Herr möchte ein Freimachen von allen Mächten. Und auch hier ist ja so, dass die Vollmacht Jesu ausgesprochen ist. Bitte benutzen Sie die Seelsorge, wenn Sie hier noch Probleme haben. Ich darf Ihnen immer wieder sagen, habe es jedem Menschen zugesagt. Darf es sagen. Und dann erleben Sie oft bei solchen Leuten, dass sie sagen, ja, aber ich kann gar nicht beten. Sag ich so, jetzt sprechen Sie mal einfach die Worte nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich frei machst. Und Sie sprechen wollen, dann sage ich, Wiedersehen, kann ich nicht helfen. Jetzt sprechen Sie Worte nach. Jesus, ich danke dir. Jesus, danke dir, dass du mich frei gemacht hast. Ich kann nur im Glauben sagen, es ist nichts weiter nötig. Nichts weiter nötig, egal ob ihr Großmutter gependelt hat oder ob sie ihr Großvater ein Zauberer war, ist ja ganz egal. Jesus hat alle Macht gegen alle finsteren Mächte. Und er ist gekommen und hat den Starken gebunden. Das ist ein ganz großer Trost in der Versuchungsgeschichte, wie Jesus den Teufel zurückweichen lässt. Er hat die Macht und es bleibt gar nichts mehr übrig von diesen dunklen, bösen Mächten. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man in Biografien liest, da können Sie lesen, was Sie wollen, oder Geschichten von Zeugen Gottes, wie Sie das auf Schritt und Tritt erfahren haben. Und jetzt war eigentlich nur bei den Leuten immer das Wissen, ich rechne mit dem Herrn, der den Sieg hat. Und dann sind sie hineingegangen in ein Gebiet, wo offenkundig alle Teufel los waren und sie waren plötzlich wirkungslos. Ich habe es Ihnen sicher neulich erzählt, weil ich da gerade ein bisschen dran arbeite, am Ludwig Nommensen, das ist immer bei dem am tollsten, wie der da wo jetzt das Erdbeben war, auf Sumatra, wie der da hineinging und die alles probiert haben, die Zauberer haben mit allen dunklen Mächten, ja, wird ihm den Giftbecher hingestellt, er trank davon, ihm hat es überhaupt nichts ausgemacht und sein Hund ist nachher dran gestorben, oder er ist hineingegangen, wo die ihre wilden Tänze gemacht haben, wo die mediale Träume hatten und dann das Medium schrie, jetzt muss das Blut des Weißen fließen. 10.000 hüpften da in Verzückung rum und in Ekstase. Ich bin im Namen Gottes da, das stimmt gar nicht. Und die waren plötzlich still und wichen zurück. Der Nommensen war doch nichts anderes als ein Sohn des Schleusenwärters von Nordstrandisch Moor, aber der Herr war mit ihm. Und das war immer wieder so. Warum ist ein Martin Luther da gestanden in Worms und plötzlich war die ganze Macht wirkungslos von Kaiser und Reich? Und das dürfen Sie erleben, dass der Herr bei denen ist, die ihm vertrauen. Wir haben es erlebt, wenn wir also auf die Königstraße hinausgegangen sind und dort versucht haben, in dieser Welt den Namen Jesu zu verkünden. Sie merken das, wo Sie in einer schwierigen Umgebung stehen. Der Herr mit seiner Macht ist bei Ihnen. Wunderbare Aussagen, Missionsbefehl. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Viele machen um Leklaus und sagen, Jesus hat alle Gewalt, abgesehen von den dämonischen Bindungen meiner Großmutter. Nein, steht nicht in der Bibel, sondern er hat alle Gewalt, uneingeschränkt. Und Sie dürfen dieser Gewalt vertrauen. Sagen Sie, ich kann nicht. Was heißt, ich kann nicht? Willst du oder willst du nicht glauben? Da muss man schon mal, willst du oder willst du nicht? Dass Sie sagen, die Zweifel kommen, die möchte ich weglegen, das ist ja nicht fair. Wenn ich sage, Jesus, ich traue dir nicht. Ich will ihm glauben. Und dann, von Paulus wunderbar beschrieben, 2. Timotheusbrief, Jesus Christus hat dem Tod die Macht entzogen, dem Tod die Macht weggenommen. Und deshalb wollen wir das auch erbitten, wenn es an uns kommt und wenn wir einander helfen müssen zum Sterben, dass wir sagen, jetzt Herr, mach's auch wahr, dass mein Sterben ein fröhliches Heimgehen wird. In deinen Frieden. Jesus hat doch schon dem Tod die Macht weggenommen. Jetzt da wollen wir doch dem Tod auch kein Recht geben. Auch nicht mit all dem Schmerz, der uns bekümmern mag. Römer 16, Vers 20. Nochmal so ein schönes Paulus-Wort. Ist nur eine kleine Auswahl von den Worten dann, die da folgen. Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens wird den Satan unter eure Füße treten in kurzem. Wort gelesen in der Zeitschrift von der Orientmission. Man kriegt ja so viele Zeitschriften und steht manchmal so Gutes drin. Stand vorne gleich drin, die meisten Christen haben Angst vor dem Islam. Statt den Islam zu lieben. Ha, natürlich ist da viel Dämonisches drin. Im Islam. Aber Jesus ist doch stärker. Jetzt müssen wir doch keine Angst haben. Jetzt wollen wir doch in der Kraft Jesu, Moslems, die Herrlichkeit Jesu zeigen. Die kennen die ja gar nicht. Des Gottes Sohnes. Und der Herr wird mit uns sein. Verstehen Sie mir recht? Dass Sie immer fröhlich Ihren Weg in den Dauer aus Angst leben. Sagen, oh, da passiert was. Gehen Sie fröhlich Ihren Weg. Der Herr wird mit Ihnen sein. Und er wird den Satan unter unsere Füße treten. In Kürze. Jetzt wollen wir die Macht Jesu nur genauer ansehen. Wo hat Jesus seine Macht noch erwiesen? Jesus hat seine Macht erwiesen. Immer wieder auch an ganz schweren Krankheitsbildern. Aber da wollen, wissen Sie ja, das Thema entfallen wir jetzt nicht mehr heute Abend. An der Krankheit hat er nicht alle weggenommen. Er hat Exemplarisches ein paar Mal verdeutlicht. So wie in unserem Leben immer ein Stück nötig ist, damit wir Tiefgang haben. Aber Jesus hat seine Macht erwiesen, gerade an der Krankheit einmal als diese Gichtbrüchige heruntergelassen wurde vom Dach, hat Jesus gesagt, dass ihr wisst, dass des Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben. Das ist das Allertollste. Wie kann ein Mensch reale Tatbestände ausradieren, die nie mehr wieder gut machen? Die hat Jesus Vollmacht. Niemand sonst kann das. Was geschehen ist, ist geschehen. Wie kann man überhaupt sagen, das vergessen und ausgeräumt? Jesus kann das. Er hat Macht. Und er hat die Macht. Wir sagen immer wieder, aufgrund seines Blutes, das er für uns vergossen hat, hat er Macht. Und das ist ja oft dann schwer, wenn uns die alte Vergangenheit immer wieder belastet. Er hat Macht, das gültig so zu sagen. Und so dürfen wir einander die Vergebung zusprechen. Dann steht gleich im Johannes, das war Matthäus 9, Vers 6, für den, der es mitschreiben will. Wir brauchen es jetzt nicht mehr aufschlagen, damit unsere Zeit nicht davon geht. Am Anfang des Johannes-Evangeliums heißt es gleich, in dem schönen, wunderbaren Lobpreis des Kommens Jesu, das Wort ward Fleisch und wohnte uns, heißt, die ihn aber aufnahmen, die Menschen, die Jesus in ihrem Leben aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen hat er die Macht gegeben, aus Sterbensmenschen mit ihrem ganzen gräulichen Innenleben plötzlich Kinder Gottes zu werden, Wesensleute von Gottes Wesen durchdrungen. Macht. Herr, du hast Macht, ich möchte deine Macht benutzen. Ist doch ganz klar, was in sie eindringt, das sind sie. Und jetzt lassen sie doch Gott eindringen in ihr Leben. Er gab ihnen Macht. Und darum ist eine Veränderung möglich. Sie sollen nicht drinbleiben in dem, was sie belastet. Lukas 10, da schlagen wir mal wieder auf. Jetzt geht es um die Aussendung der Apostel. Und das ist unser Dienst in der Welt. Jesus sendet uns wieder hinein in die Welt, wo wir in seinem Namen dienen sollen. Der Herr sandte sie. Und da heißt es auch immer wieder, er gab ihnen Vollmacht. Er sagt, geht hin, macht die Kranken gesund und so weiter. Geht, wird ja auch geschehen. Sie werden erstaunt sein, was geschieht, wo sie beten, dass plötzlich Wunder passieren, dass der Herr sich zu ihnen bekennt. 80% aller Christen sind durch die persönlichen Zeugnisse von schlichten Christen zum Glauben geführt worden. Müssen Sie wissen. Weil der Herr sich zu seinen Verheißungen stellt. Jetzt kamen die Jünger ganz begeistert zurück und sagen, ja, was wir erlebt haben, sogar die bösen Geister sind uns untertan. Und hat Jesus sie ganz schnell zurückgerufen. Weil das eine ganz gefährliche Sache ist. Wenn man stolz wird auf seine Gabe und sagt, wir sind doch Superkerle, nicht? Wir sind Powerhelden. Wir haben das, ganz toll. Wir können's. Wir können den Teufel zurücktreiben. Erlebte es einmal, Walter Tlach war dabei, und ich danke ihm immer, dass ich als junger Pfarrer damals es miterleben durfte, in einer großen Auseinandersetzung um das Evangelium, das war damals schon unheimlich, hat sich in Stuttgart bei einem Kirchentag abgespielt. Ich habe sein Stück in einem der Büchleins beschrieben, hat nur das Wort Kirchentag weggelassen. Da saß man vorher noch in einem Raum zusammen, und ich weiß noch, wie einer sagte, ha, morgen, das wird eine Sache werden, und wir werden kommen, und wir hauen auf den Tisch, und wir werden Jesus bekennen. Und der Walter Tlach sagt, wie heißt es noch? Einer hat gerufen, sagt, wir werden morgen die Dämonen besiegen. Der Walter Tlach sagt, so spricht man nicht von Dämonen. Und der nächste Tag, der war so schrecklich peinlich für die Sache des Evangeliums. War alles fürs Verloren. Damals auf dem Killesberg dabei war, mit den letzten Ritzen verkriechen wohl. Und der Herr hat sie an diesem Tag doch noch zu seinem Evangelium bekannt, aber immer zu den Schwachen, zu den Geringen. Man kann nie groß auf die Pauke hauen. Und ich möchte immer wieder für jeden beten, der manchmal auch bei unseren Evangelisten so triumphierend auftritt und sagt, ja, machen wir alles. Bloß eine Sekretärin und dann fallet es in Sünde und Schande. Das ist so heikel, passt doch auf, nimm doch den Mund ins Wort. Wenn der Herr uns nicht bewahrt, dann sind wir heute Abend schon alle zunichte. Und deshalb hat Jesus sie gewarnt und sagt, darüber freut euch nicht, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das Wunder, das wir Vollmacht haben, ist immer ein anvertrautes Wunder. Auf das brauchen wir uns nie was einbilden. Das ist auch nie etwas, was wir auf die Fahnen unserer Gemeinden schreiben. Wir wollen uns ja gar nicht freuen, wenn der Herr uns was gelingen lässt. Aber wir wollen nie das so nehmen, dass wir stolz drauf sind. Da ist eine ganz schmale Grenze, gerade in der Machtfrage. Sie wissen, wie gern das wurde. Sie kennen auch, wie oft Kirchen an dieser Schwelle gestolpert sind. Dass sie gemeint haben, weil Gott ihnen etwas gelingen ließ, sind sie gleich den irdischen Herrschern gleich geworden. Sodass wir dauernd dabei bleiben und sagen, wir sind Menschen, die gefährdet sind. Wie sagt der Paulus, an mir ist nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen habe ich nicht. So sieht er sich. Und da war ein Werkzeug der Gnade. Andere denken, wir heucheln da. Nein, nein, das ist unser Wissen, unser Empfinden. Wir leben davon, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Und wir werden nicht selig, weil wir so viel Erfolg haben, sondern weil der Herr wunderbar mit uns umgeht. Und wir staunen täglich neu übers Wunder. Und wenn der Herr bloß einen Moment uns lässt, sind wir schlimmer als alle Heiden. Das Geheimnis der Vollmacht, und da bin ich so froh, in dem Lukas 10, gerade in der Aussendungsgeschichte, steht das drin, ihr habt's nicht von euch. Und auch wenn ihr die tollsten Siege habt, freut euch der Gnade, die euch trägt. Und wenn Sie da mithelfen, dass wir immer in dem Ton drin bleiben. Noch etwas, dass Jesus hat Macht, Gericht zu halten, heißt Johannes 5, Vers 27. Das ist was ganz Wichtiges. Jesus hat Macht, Gericht zu halten. An Jesus scheidet sich alle. Wir brauchen Jesus gar nicht verteidigen. Und dass sich die heute viele Christen an Jesus schämen, das ist furchtbar für sich selber. Denn wir stehen doch vor ihm. In der Offenbarung 12, Vers 10 heißt dann, nun ist die Macht des Christus geworden. Nun hat, das ist schon der Durchblick, wenn das offenbar werden wird vor der Welt, es ist jetzt erst in der Herrlichkeit verborgen. Aber Christus hat alle Macht. Und darum singen wir ja so gern das Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig aus. Wir wissen es doch, auch wenn das vor der Welt verhüllt ist. Aber wo jemand im Glauben drauf zugeht, darf er es erleben. Und wenn er auf sein Leben zurückblickt, muss er sagen, es war ein von Anfang bis Ende eine sichtbare Demonstration der Macht und des Sieges Jesu. Am tollsten ist das noch einmal vor den irdischen Machthabern bei der Verurteilung Jesu hervorgetreten. Johannes 19, das können Sie nochmal aufschlagen. Johannes 19, Pilatus, der große römische Statthalter, Vers 10. Ich habe doch Macht. Was sage ich denn, Pilatus? Müssen Sie mal vorstellen, was das war. Das ist doch nicht wie in Bosnien, wo die UNO-Leute dauernd sagen, die darf nicht schießen und eine Quere in der Hand und können nichts machen. Sie sind das Gespött der Kinder. Das ist furchtbar für einen Soldaten. Gell? Er hat Macht, aber darf sie nicht anwenden. Israelische Soldaten in Hebron, sie haben eigentlich die Macht, aber sie dürfen nicht schießen. Aber der Pilatus hat ja alle Macht. Ich kann doch machen, was ich will mit dir. Ich bin doch, da gibt's doch keinen Kläger mehr, da gibt's keinen Einspruch. Ich bin das Recht. Und ich habe hier die Gewalt in diesem Land, über mir ist niemand mehr. Da kann einer zum Kaiser nach Rom fahren, was soll der ganze Zirkus? Ich habe jetzt Macht. Ich kann das machen, wie ich will. Und Jesus sagt, auch diese Macht ist dir von oben herabgegeben. Ich bin froh, dass das in der Bibel völlig klargestellt ist. Und auch unser Verhältnis zum Staat reguliert. Da wird ja immer wieder gestritten, wie das ist mit der Obrigkeit. All diese Verpflichtungen, die wir haben, Verpflichtungen gegen Eltern und Staat, und wenn es der Unrechtsstaat ist, Gott hat diese Mächte auch gesetzt. Damit ist nicht alles sanktioniert, was diese Mächte machen. Aber wir sind in diese Mächte hineingestellt. Bleiben Sie dabei und fallen Sie nicht dem antiautoritären Unsinn zum Opfer, sondern das ist die biblische Meinung, wir sind diesen Mächten Respekt schuldig. Das hat Jesus ganz deutlich gesagt. Ich muss sehen, was die Macht drüber hinaus will. Und deshalb gibt es auch Momente, wo ich Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und wir wissen, dass Gott in dieser Welt gewisse Mächte gelassen hat. Gott hat auch etwa die Macht des Todes gelassen. Die Schwelle können wir nicht überspringen. Es wird bis zur Wiederkunft Jesu bei allen Menschen so sein, dass sie sterben müssen. Die Schwelle hat Jesus gelassen, diese Mächte. Und doch darf ich wissen, der die Macht austeilt, das ist der Herr, dem ich gehöre. Und dann kann ich mich ganz deutlich darauf einrichten. Dann weiß ich, was ich den irdischen Mächten schulde und was ich der ewigen Macht schulde. Und dann bin ich so klar darin, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und das macht es uns leicht, auch manches zu ertragen, weil er sagt, Gott hat es doch zugelassen. Und wenn Gott es zugelassen hat, dass manches an Schwierigkeiten da ist, dann muss ich es eben respektieren, auch diese irdischen Gerechtigkeiten zu erfüllen. Jetzt noch das Letzte, was wir aufschlagen, ist Matthäus 10, Vers 1, nochmal die Aussendungsrede. Das ist für uns noch einmal wichtig. Wie Jesus seine Jünger sendet, rief sie zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unsauberen Geister. Tun Sie diesen Dienst. Fürchten Sie sich nicht vor den dunklen Mächten, dass der Teufel alles aktiviert, sobald Sie sich auf den Weg machen, das weiß ich. Aber Sie dürfen in seinem Namen viel tun. Ich habe es oft so erlebt. Man wird in eine Situation gerufen, eine Familie ist völlig zerstritten, man weiß nicht, man sagt, was soll ich jetzt da machen? Man betet, geht hin und auf einmal merkt man, dass alles wie verwandelt. Da waren Stärkere da. Und dieses Wunder wollen wir doch. Wir reden mit einem jungen Menschen, sagen, das kann ich doch nicht, den kann ich doch, und plötzlich meinen sie, da hat Gott irgendwo seine Macht an einem Menschen offenbar. Übrigens, ohne dieses, was Gott tut, durch seine Macht, hilft alles Rütteln nichts am Schloss, sondern er hat den Schlüssel. Sie können mit der Brechstange angehen und so, hat keinen Wert. Und das macht uns geduldig zum Beten, zum Warten, zum Harren, bis der Herr uns auch das gibt, was wir wollen. Mir geht's oft so, ich wollte auch alle Leute hier in unserem Gemeindebezirk natürlich erreichen und dann kann ich sagen, Herr, jetzt tu doch du dieses Wunder. Sprich du mit Menschen. Und die herrliche Verheißung, er gab ihnen Vollmacht. Das Schlimmste wäre, wenn wir diesen Mächten erliegen würden. Das darf gar nicht sein. Deshalb müssen wir uns erst reinigen. Sag, Herr, jetzt nimm alles Böse, Sündige von mir weg. Aber das Wunderbare, wenn wir dann rein geworden sind, dass wir hinausgehen und sagen, jetzt wollen wir Siege für unseren Herrn erringen. Und dass wir in der Macht Jesu große Dinge tun. Und da will ich Ihnen wünschen, dass Sie viele herrliche Erfahrungen machen. War es verständlich oder war es unverständlich, kann man es brauchen. Ich hoffe, dass Sie neue Freude dran haben. Es klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, das Einzigartige an Jesus. Aber so mal die Linie so darzustellen, ein bisschen lehrhaft. Ich hoffe, dass für Sie neu ist und interessant und wichtig.